2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 17. September 2024, ja, und gute 2 Stunden heute nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Sonntag um 19.30 Uhr, wenn der Tabellenvorletzte, der FC St. Pauli, auf den Tabellendritten aus Leipzig trifft. Aus diesem Anlass habe ich mir heute Ronny eingeladen. Moin, Ronny.
Grüß dich. Hi.
Schön, dass du da bist. Ronny, wir haben ja sowieso schon lange kein Spiel mehr gegen Leipzig gehabt. Insofern warst du auch noch nicht hier zu Gast beim Millern-Ton. Deswegen die 3 Fragen zu Beginn, die wir immer stellen. Wer bist du? Was machst du so in deinem Leben? Und warum Raba Leipzig und nicht vielleicht, sagen wir mal, die BSG Chemie Leipzig?
Okay, gut, können wir gerne machen. Ich würde anfangen mit, wer bin ich? Ich bin Ronny, bin 43, komme aus Leipzig, bin gebürtiger Leipziger. Hab Familie, 2 Kinder, ganz klassisch, Haus, Hund. Bin dem Fußball schon länger verbunden. Wenn ich aber gerade nicht mit Familie oder Fußball unterwegs bin, bin ich im Außendienst in der IT tätig, was auch sehr viel Zeit frisst. Aber die große Leidenschaft nach meiner Familie und den Kindern ist der Fußball. Ich bin selbst kein guter Fußballer gewesen, bin dafür Schiedsrichter seit fast 25 Jahren und deswegen im Fußball verbunden. Ja, warum Raba? Ich bin ursprünglich mal VfB Leipzig-Fan gewesen, zu Zweitliga-Zeiten, Erstliga-Zeiten. Habe auch den Zweitliga-Abstieg damals mitgemacht und die waren ja dann irgendwann insolvent.
Ich erinnere mich ja sogar noch an Spiele mit dem FC St. Pauli gegen den VfB Leipzig damals. Anfang der 90er Jahre war das, ne?
Ja, genau. Und ich habe auch das Abstiegsspiel gegen Wattenscheid miterlebt und so weiter. Also eigentlich VfB Leipzig-Fan, aber die gab es ja dann nicht mehr. Insolvent. Und ich habe dann auch nochmal mit Lok versucht, aber das ist nicht meins gewesen, die Neugründung. Aus verschiedenen Gründen. Ich war auch mal bei Sachsen-Leipzig im Stadion, damals gegen Dortmund mit Jan Koller noch, kann ich mich auch noch erinnern. Aber irgendwie hat mich dieses, wir bauen jetzt hier was auf und wollen hoch hinaus und ich bin nach 2 Jahren aber wieder pleite. Und dann hat der andere Verein das versucht, das ging mir irgendwann so ein bisschen auf den Zeiger. Und dann kam die Info, dass Red Bull in Leipzig wohl, oder das Gerücht kam erstmal auf, dass Red Bull in Leipzig wohl so ähnlich aufbauen wie wir in Salzburg. Und das war natürlich dann schon interessant und war für viele Fans zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen die einzige Möglichkeit, vielleicht doch mal Erstliga-Profifußball in Leipzig zu sehen. Ja, und da ging das los. So die ersten Gerüchte, die ersten Fans haben sich dann schon getroffen und drüber diskutiert. Ja, und seit dem Tag bin ich dabei.
Das war so um die 2009, wo das Thema wurde. Ja, genau. Und ich habe auch nochmal, also ich weiß nicht, ob einige die Anekdote kennen eigentlich, dass damals halt euer Hauptsponsor auch auf andere Vereine in der Profifußball sozusagen zugegangen ist. Unter anderem 1860 München, Fortuna Düsseldorf und auch den FC St. Pauli mal zum Gespräch gebeten haben, ob sie nicht den Verein oder den Club ownen können. Kennst du die Geschichte eigentlich, oder?
Ja, klar. Auf die Geschichten sind ja auch rumgegangen und gab ja auch diverse Gründe, warum es die Vereine nicht geworden sind. Man weiß ja, was Red Bull mit dem SSV Markranstädt gemacht hat, komplett umgekrempelt, mit anderen Namen, andere Farben. Und dass das bei den genannten 3 Vereinen natürlich nicht funktioniert, das war ja klar. Aber das ist, glaube ich, auch die Bedingung von Red Bull damals gewesen. Und deswegen war es ja fast logisch, dass es bei den 3 Vereinen nicht klappt. Auch wenn die Standorte natürlich interessant gewesen wären, München, klar, Düsseldorf und Hamburg als Städte. Aber ich glaube, man hat im Nachgang hier mit einer Region Mitteldeutschland, wo viel weiße Flecke, was Profifußball angeht, waren, glaube ich, im Nachgang eine gute Situation vorgefunden.
Ja, und ich gehe auch mal davon aus, dass einfach die Leute, die hier zuhören, das über Jahre auch schon begleiten und wissen, wovon wir hier reden. Also man könnte da, glaube ich, tief einsteigen und so ein 10 Stunden sozusagen Podcast-Folge machen, aber das wollen wir heute gar nicht. Insofern, erstmal vielen Dank für dein Intro. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass wir bei dem Spiel nur das VDS haben werden. Also Ronny wird auch nicht beim Spiel in Hamburg sein. Dafür wird es heute vielleicht ein bisschen länger, weil wir ein paar mehr Themen besprechen. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Auf jeden Fall nur, dass ihr euch einstellen könnt. Es wird das VDS geben, das NDS entfällt. Gut, dann lass uns doch mal gleich direkt reingehen, so in das größere Segment des Sportlichen, um uns mal ein bisschen warm zu reden heute Abend. Vielleicht mal so, die Saison ist noch relativ frisch. Vielleicht sprechen wir mal erstmal so zu Zu- und Abgängen in dieser Saison. Da muss ich vorab natürlich nochmal erwähnen. Also, es gibt natürlich so Portale, die, da kann man sehen, was so Marktwerte sind der einzelnen Clubs, die in der ersten Liga spielen, auch in der zweiten Liga und so weiter. Bei euch ist das so um die 500 Millionen, bei uns so knapp 40 Millionen. Also da sieht man ja schon mal, dass es da einen sehr großen Gap gibt. Und ja, ihr habt diese Saison, sagt man, Einnahmen von über 100 Millionen gehabt durch Ablösen und Ausgaben von ungefähr 60 Millionen, was so einen Überschuss von ja ungefähr 40 Millionen ergibt. Das nur mal zur Einordnung. Vielleicht, ja, die erste Personalie mal. Xavi Simmons, das ist ja nicht ein richtiger Neuzugang eigentlich, weil er schon letzte Saison bei euch war. Ne? Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, man hat, glaube ich, gesehen, also man hat ja letztes Jahr schon um ihn gekämpft und hat er sich gegen diverse Mitbewerber durchsetzen können. Sicherlich auch dem geschuldet, dass sich Leipzig da in den letzten Jahren so einen Namen aufgebaut hat, dass man junge Spieler spielen lässt und die sich entwickeln können. Und ich glaube, Xavi hat einen klaren Karriereplan im Kopf mit seinen Beratern und Eltern zusammen. Hat das als logischen Schritt gesehen. Ja, und dann hat natürlich auch das Jahr bei uns Begehrlichkeiten geweckt und es war ja von vornherein nur ein Jahr Leihe.
Genau, von Paris Saint-Germain war das geliehen, letzte Saison und diese Saison natürlich auch wieder. Und ein drittes Mal wird es ja auch gar nicht geben, laut den Statuten, ne?
Korrekt, der wird dann spannend sein, wie es dann nach der Saison weitergeht. Ich glaube, die Ablöse, die aktuell da so rumschwebt, mit der sich auch die Bayern ja beschäftigt haben, von 80 Millionen, ich glaube, das können auch wir nicht stemmen. Ich glaube, das wäre, also Stand jetzt, da müsste man schon irgendwie groß verkaufen, um den zu stemmen. Das wäre auch der absolute Rekordzugang an der Stelle. Aber jetzt genießt man erstmal hier in Leipzig, dass er nochmal ein Jahr sich für Leipzig entschieden hat und auch im Nachgang gesagt hat, er wollte eigentlich auch nur nach Leipzig, auch wenn da diverse andere Sachen durch die Presse gegangen sind. Er fühlt sich wohl. Ich glaube, er hat einen guten Draht mit dem Trainer und auch in die Mannschaft rein. Ich glaube, das ist für ihn ganz wichtig, dass er sich wohlfühlt. Das ist auch so ein Spieler, der so ein bisschen das Umfeld braucht, wo er sich wohlfühlt, wo er gewertschätzt wird. Und das hat er hier in Leipzig. Und ja, wir freuen uns, dass er noch ein Jahr da ist und wir ihn noch ein bisschen bewundern dürfen im Stadion.
Ihr versteht euch ja auch mehr oder weniger als Club, der junge Spieler halt besser macht und dann auch für mehr verkauft. Und ist das ja hier ein bisschen anders bei ihm. Also er ist dann ja schon sportlich wichtig, ist ja nur ausgeliehen und spielt ja auch bei euch auf der 10 und ist da ja auch ein total wichtiges Element für euer Spiel, ne?
Ja, auf alle Fälle. Definitiv jetzt nach dem Abgang von Olmo ja noch umso mehr, weil da waren zwei, die ähnlich veranlagt sind. Und jetzt ist es im Grunde Xavi, der da raussticht, beim Respekt vor Baumgartner und so weiter. Aber der ist schon besonders Xavi. Hat man ja auch bei der EM gesehen, wie er einen Stempel in so ein Spiel drücken kann. Auch jetzt bei der Nations League hat er auch Top-Spiele gemacht. Also er ist schon ein kleiner Künstler, auf alle Fälle.
Ja, ob mit 21 noch jung und dann wird man sehen, zu welchem Topverein er wahrscheinlich nach der Saison gehen wird, ne?
Ja, wahrscheinlich, leider. Aber jetzt genießen wir, wie gesagt, nochmal so ein bisschen die paar Monate.
Wurde bei euch ja auch also sehr positiv aufgenommen. Das war ja auch ein zähes Kämpfen, wenn man das so von außen beobachtet hat, ne?
Ja, in der Presse wirkt es so, als wäre es ein zähes Kämpfen. Was dann im Hintergrund genau gelaufen ist.
Ja, weiß man nicht, ne?
Genau. Weiß man nicht genau, aber wir sind, wie gesagt, froh. War ja auch ein Hin und Her. Zwischendurch war er schon mal weg, dann war er wieder da, dann war er wieder weg. Und jetzt, wie gesagt, ist es schön, ihn im Stadion zu sehen und noch ein Jahr kicken zu sehen.
Genau. Wer bei euch auf dem letzten Drücker noch gekommen ist und wo ich halt also mein größtes Augenmerk drauf lege, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig aussprechen kann, das wirst du vielleicht sagen, aber ich habe da schon die verschiedensten Varianten gehört. Also Lucharel Gertruda aus den Niederlanden von Feyenoord. Wie würdest du ihn aussprechen?
Ja, ich würde es genauso machen.
Ich habe jetzt auch mal bei euch so reingehört in andere Podcasts, da wurde auch von Lutscher Hersfeld gesprochen und so, aber das ist, glaube ich, schon sehr weit weg in der Interpretation. Weg,
ja. Ich habe auch einen Toten geschickt bekommen, wo er seinen Namen selbst ausspricht.
Aber ja, habe ich mir auch angehört vorhin. Deswegen war ich mir jetzt auch ein bisschen sicherer, dass ich so einigermaßen in die Richtung gehe, so zu 70% vielleicht. So,
ne? Ja, passt. Ich glaube, das weiß er selbst, dass es für einen Deutschsprachigen schwierig ist, den Namen auszusprechen. Von daher ist er auch fein, wenn man es ein bisschen eindeutscht. Also man muss sich nicht jedes Mal einabbrechen. Das passt schon.
Genau. Ist geholt worden, spielt er jetzt auch als rechter Verteidiger, hat auch gegen Union schon auf rechts hinten gespielt. Fand ich ein bisschen doof oder komisch, ne? Wir hatten diesen Deadline-Day, dann kommt der und dann ist sofort Länderspielpause, ne? Das ist ja auch alles unglücklich gelaufen, finde ich so ein bisschen, ne?
Ja, es hing ein bisschen, ich glaube, dass der Transfer wäre gar nicht zustande gekommen, wenn auf den letzten Drücker nicht Moussa Khan noch nach Saudi-Arabien gewechselt wäre, weil da war...
Da kommen wir gleich nochmal zu dem, genau, da habe ich auch nochmal Fragen.
Ich glaube, das hängt unmittelbar zusammen. Man hatte, glaube ich, den Kontakt nie verloren. Man war ja letzte Saison schon an ihm dran. Und als sich dann ergeben hat, dass man nochmal Einnahmen generiert, ist man, glaube ich, relativ schnell mit ihm einig gewesen. Und so hat sich es ergeben, dass Vermehren und er halt kurz vor der Länderspielpause erst in Leipzig aufgeschlagen sind, was die Vorbereitung natürlich nicht einfacher gemacht hat. Aber ich glaube, das ist einer, der schnell ankommt, ein richtiger Leader ist, war ja auch Kapitän.
Also genau, es wird ja auch schon bei euch so, ich war mal in Foren unterwegs und so weiter, da fachsimpeln ja schon viele Leute bei euch, so dass der nächste Kapitän bei euch sein könnte. Also der hat, vielleicht als Hintergrund, der war halt von der Jugend auf an bei Feyenoord, ist ein Urgestein eigentlich und auch ein Leistungsträger. Und da gab es auch keine bösen Worte von irgendwelchen Fans aus Feyenoord, die irgendwie gesagt haben, die das nicht gönnen zu wechseln oder so. Also der ist da astrein abgetreten, würde ich sagen. Ne?
Der kommt ja aus der Jugend, hat er auch lange in der Jugend gekriegt, genau. Hat sich da so richtig nach oben gearbeitet. So die klassische Vereinskarriere gemacht. Und da gab es überhaupt kein böses Wort, ganz im Gegenteil. Und der hat ja mit Xavi auch einen seiner besten Kumpels in Leipzig schon. Also wir sind froh, dass er kommt, weil so ein richtiger Leader hinten drin und hat das auch unter Beweis gestellt. Ich glaube, da werden wir ein paar Jahre Spaß haben. Und das ist jetzt mal so ein Kicker, wo man vielleicht auch als Fan hofft, dass er nicht gleich wieder nach 3 Jahren geht, sondern eher sich auch mal so fest spielt und vielleicht ein paar Saisons länger bleibt und wirklich mal Kapitän oder Führungsfigur wird im Verein.
Vielleicht mal so, es wird gesagt, Marktwert 32 Millionen, also fast so viel wie unser gesamter Kader. Ablöse sollen wohl 18 Millionen gewesen sein. Und er hat auch Vertrag bis 2029, also mit dem kann man längerfristig planen. Und vielleicht ist das auch jemand, der dann nochmal zu einem ganz, ganz großen Verein für sehr viel Geld gehen könnte. Ne? Das ist ja auch immer euer Ansinnen, würde ich sagen. Genau. Ansonsten kommen wir nochmal ein bisschen weiter. Was mich noch mal interessieren würde bei den Neuzugängen tatsächlich, ihr habt einen neuen Torwart geholt. Und das hebe ich deswegen so hervor. Also ihr habt Maarten van de Voort, richtig ausgesprochen, ich hoffe, geholt. Marktwert 11 Millionen, Ablöse 10 Millionen, sagt man, also aus Belgien. Und man weiß ja auch, aus Belgien kommen immer sehr gute Torhüter. Also ist jedenfalls meine Wahrnehmung aus den letzten 30 Jahren. Sehr jung und mit 22 und ihr habt halt quasi Piet Kulaschi da. So, und der gute Piet ist ja dann irgendwie auch schon seit 2015, glaube ich, da. Kam damals von Salzburg, glaube ich, ne?
Der kam über Salzburg zu uns, ja, genau.
Genau. Und also was ja auch ein typischer Weg ist, irgendwie in dem Konstrukt, in dem ihr euch bewegt. Muss aber sagen, er hat sogar schon in der zweiten Liga gespielt damals, Kulaschi, und ist immer noch, also hat sich auch immer weiterentwickelt und spielt seit Jahren auf höchstem Niveau. Deswegen auch diese Frage halt, also ihr holt jemanden für 10 Millionen im Tor, der muss doch eigentlich irgendwann spielen wahrscheinlich, oder?
Auf alle Fälle. Ich glaube, der Transfer steht jetzt auch schon seit anderthalb Jahren oder so fest. Also hat man schon etwas länger fix gemacht. Das Phänomen an Piet ist natürlich, wie du gesagt hast, er entwickelt sich immer weiter, ist stabil, war ja letzte Saison lange raus durch seine Knieverletzung. Dann ist ja Janis Blaswig eingesprungen, hat das auch richtig gut gemacht und alle haben schon gesagt, okay, jetzt ist dann der Zeitpunkt der Ablösung gekommen. Dann kam Piet aber zurück und ab dem Tag, wo er wieder am Tor stand, haben wir kein Spiel mehr verloren. Also ein ganz sicherer Rückhalt, ganz wichtiger Rückhalt.
Auch für die ungarische Nationalmannschaft nebenbei auch, ne? Schon seit Jahren.
Genau, auch da. Er hat immer mal, also er ist nicht mehr also über die komplette Dauer so stabil. Wenn wir jetzt zum Beispiel Leverkusen das Spiel, ist, glaube ich, beschreibt es fast perfekt. Hat er in der ersten Halbzeit 2, 3 Wackler, wie fast die ganze Mannschaft. Aber in der zweiten Halbzeit ist er plötzlich Weltklasse und hält Dinger und hält den Sieg dann am Ende auch mit fest. Also das ist so typisch Pete Gulaschi. Ne? Er ist auch eine Identifikationsfigur, ist Kapitän, ein Sprecher im Verein, schon ewig dabei. Ist auch mit der Familie mittlerweile extrem verwurzelt in Leipzig. Ja, ich glaube, so schnell wird der Wechsel nicht passieren, wobei Marco Rose halt vor der Saison schon angekündigt hat, dass er rotieren wird. Und auch Pete hat schon gesagt, da hat er kein Problem mit. Werden viele Spiele diese Saison, wissen wir alle, werden ein paar mehr Champions League Spiele werden. Die Saison wird lang und kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere Spiel Martin auch bekommt. Ja, schaut auch mit den Hufen, hat er sich, glaube ich, ein Ticken anders vorgestellt. Aber es ist schwierig, Argumente zu haben, gerade Pete rauszunehmen und einen 22-Jährigen erstmal reinzustellen, der sich in der Bundesliga auch noch nicht beweisen konnte.
Ja, klingt für mich so nach so einem zwei Saison übergreifenden, wie soll ich sagen, Übergang eigentlich so, könnte das sein. So,
ich denke, ja, dass es jetzt in den nächsten 12, 18, vielleicht 24 Monaten
dann in den Übergang geben wird. Ja. Auf jeden Fall eine starke Nummer 2, kann man schon mal sagen. Also auf wenn Peter wieder nochmal hoffentlich nicht für euch länger ausfallen sollte, wäre da jemand, der da bereitsteht. Ne?
Auf alle Fälle sofort da, ja.
Ja, okay. Gut. Ansonsten habe ich hier noch auf meinem Zettel einmal Arthur Vermeeren und auch Antonio Nusa. Und beide kommen ja auch schon zu Einsatzzeiten bei euch. Beide auch. Naja, mit entsprechenden Marktwerten, was so bei Raba Leipzig so an der Tagesordnung ist, würde ich sagen. Was sagst du zu den beiden bisher?
Also ich bin ein bisschen begeistert. Also das waren mal wieder zwei Transfers, die so ein bisschen zur Ralf-Rangnick-Historie zurückkehren. So junge Spieler, die schon auf Zetteln stehen, von dem einen oder anderen, aber eher vielleicht so zu Nerds, die auf dem Zettel hatten. Und wo man sich wieder gegen namhafte Gegner durchsetzen konnte. Aber zwei Spieler, die ein unglaubliches Potenzial haben, was sie jetzt schon angedeutet haben, auch mit ihrem jungen Alter. Und ja, also da hat der Sportvorstand auf alle Fälle, ohne dass vorher viel durch die Presse gegangen ist, zwei tolle Jungs da an Land gezogen. Ich bin sehr gespannt. Also Nusa hat ja schon gezeigt, wie wertvoll er sein kann.
Ja, also Nusa offensiv und Vermeeren eher so defensiv auf der Sechs, ne?
Ja, also ein ganz, ganz spannender Spielertyp Vermeeren, sehr ruhig, sehr viel Ballübersicht, mit 19 auch schon vieles gesehen, kommt ja von Atletico Madrid, wo er nicht so Fuß fassen konnte. Bin sehr gespannt, was er noch zeigen kann, aber das, was man über ihn liest und sieht, das ist schon vielversprechend. Bin gespannt und so ein Spielertyp fehlt uns da so ein bisschen auf der 6-8, den hatten wir bisher noch nicht. Ich bin gespannt, was wir von ihm noch sehen. Und der ist, wie gesagt, erst 19, da ist noch viel Potenzial.
Ja, Nusa ist auch 19, hat auch schon gescored. Also vor allen Dingen kommen wir gleich nochmal zu beim Spiel in Leverkusen. Ne? Und auch gegen Bochum hat er das 1-0 gemacht, glaube ich. Also das einzige Tor. Ne?
Ja, genau. Also hat sich gut eingebracht schon.
Ja, okay. Gut. Ansonsten noch letzte Personalie als Zugang, eher auch so für die Perspektive, ist halt Asan Ouedraogo von Schalke. Ich glaube, mit den kolportierten 10 Millionen Ablöse habt ihr ja den Verein noch ein bisschen saniert zwischendurch vielleicht. ist aber auch gerade verletzt erstmal, ne?
Er ist leider verletzt. Also er war in der Vorbereitung richtig gut und Marco Rose hat auch ihn geschwärmt und hat sich gefreut, dass er sich so einbringt. Weil es war ja ganz kurz so ein bisschen das Gerücht, dass er vielleicht verliehen wird, um nochmal so ein bisschen sich zu entwickeln, aber er hat in der Vorbereitung so überzeugt, dass Marco Rose gesagt hat, nein, das machen wir mal nicht. Ich hätte ihn gerne als Herausforderer, als unbekümmerten Typ, hat auch sehr, sehr gute Vorbereitungsspiele gemacht. Und da kam leider die Verletzung, hat ihn so ein bisschen rausgeworfen, wird auch noch ein paar Wochen dauern. Aber ich bin gespannt, was er da noch zeigen kann. Ist ja eins der größeren Talente, was wir in Deutschland haben.
Ja, habe ich auch starke Auftritte gesehen in der zweiten Liga. Also das macht vielleicht Sinn, ihn als Herausforderer mit einzubauen, wenn er dann wieder fit ist, ne?
Ja, genau. Und jetzt haben wir uns halt mit diesen Transfers, wie schon selbst sagst, so 19, 18, 22, das ist wieder so typisch RB Leipzig. Das war in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen. Da hat man versucht, fertige Spieler zu holen, wie Silva oder Elmas. Aber jetzt hat man den Weg wieder zurückgefunden. Und ich bin gespannt, wie sich das dann wieder entwickelt.
Ja. Bin ich auch gespannt, wenn man so sieht, wie so ein Silva gar nicht bei euch irgendwie funktioniert. Naja, das ist auch so ein doofes Wort, aber überhaupt nicht bei euch angekommen ist, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube, Silva hat damals unter Kostic halt viel davon profitiert, dass er die perfekten Bälle auf den Kopf bekommen hat.
Ja, glaube ich auch.
Es war ein anderes Spiel und ich glaube, er hat auch nur da funktioniert, weil er jetzt ein paar Leihstationen auch dabei gehabt. Auch da hat das nicht so richtig gepasst.
Ja. Ich glaube auch, er hat von den perfekten Flanken von Kostic damals in Frankfurt profitiert und das ist eher nicht euer Spiel, würde ich sagen.
Nee, wir haben keinen Kostic in der Mannschaft, der so gute Flanken. Ja. Wir haben zwar einen Raum, der das auch ganz gut kann, aber der hat, glaube ich, die Streuung ein bisschen zu hoch, als dass er mit Kostic vergleichbar ist.
Okay, dann lass uns doch mal einen Haken dran machen an den Zugängen. Schon mal sehr interessant, fand ich. Ding-Dong, Werbung, ja. Es wird Herbst, man merkt das draußen an den Temperaturen. Da kann man sich schon mal gedanklich auf die dunklen Biere mit einem höheren Alkoholgehalt einstellen. Und unser lieber Partner, die Kevida Kreativbrauerei, hat da was ganz Leckeres für euch. Ich habe dieses Bier schon für euch verkosten dürfen. Und ich kann nur sagen, ich bin ganz hin und weg davon. Es handelt sich um das Cayman Coconut Porter mit 9,5% Volumenalkohol. Das ist eine Symphonie aus Vollmilchschokolade, Kokos, Haselnuss und Toffee. Und wird euch gedanklich an die sonnigen Strände der Karibik entführen. Die harmonische Malznote rundet das Geschmackserlebnis perfekt ab. Wenn ihr auf schwere, dunkle Biere steht, solltet ihr euch damit unbedingt eindecken und beschäftigen. Denn die Biere von Kevida sind immer schnell ausverkauft und viele von ihnen werden dann gar nicht mehr neu aufgelegt. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Cheers und wohl bekomm's. Alle spannenden Biere von Kevida mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kevida.bier. Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung, Ende. Wir müssen über zwei Abgänge reden. Das ist natürlich Dani Olmo, der auch wirklich schon, der ein paar Jahre bei euch gespielt hat, der damals aus Zagreb kam und dann, wie soll ich sagen, immer wenn er fit war, einfach ein Ausnahmespieler war, ein Unterschiedsspieler. Aber auch leider, und das ist, glaube ich, auch so ein Running Gag bei euch, immer sehr oft verletzt wiederkam von der spanischen Nationalmannschaft. Ne?
Ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von Dani Olmo. Ne? Also es gab so herausragende Spiele wie im Supercup letztes Jahr gegen Bayern, wo er die Bayern im Alleingang auseinandergespielt hat. Und man dann so denkt, okay, jetzt, wenn er gesund bleibt, dann kann das ein richtig großes Ding werden. Und kurze Zeit später hat er sich Schlüsselbein gebrochen. Das ist so ein bisschen die Geschichte des Dani Olmos. Das hat immer mal so drei, vier, das ist wie in Barcelona aktuell. Drei Spiele, drei Tore. Jetzt ist er verletzt, fällt erstmal vier Wochen aus.
Ja, ich habe immer das Gefühl gehabt, bei euch so ein Drittel der Saison, vielleicht sogar ein Ticken mehr, war er gar nicht verfügbar, ne? Als er bei euch war, die vier Jahre. Ne?
Ja, das ist fast teilweise. Er braucht dann immer noch ein bisschen, um wieder reinzukommen. Er hat immer dann zwei, drei, vier, fünf Spiele gebraucht, bis es wieder so lief wie vorher. Also so ein halbes Jahr. Also eine halbe Saison konntest du immer mit ihm rechnen und der Rest der Saison war immer so ein bisschen verletzt oder angeschlagen. Ein bisschen schade, weil er ist, glaube ich, einer der besten Kicker, die wir bisher in Leipzig hatten. Aber seine Verletzungen standen ihm immer ein bisschen so im Weg. Deswegen haben viele gesagt, okay, es ist schade, dass er geht. Aber im Grunde, wenn Barcelona bereit ist, das Geld auf den Tisch zu legen, dann muss man das wahrscheinlich in der aktuellen Situation machen. Und ich glaube, die EM hat vor allem nochmal dafür gesorgt, dass ein Verein wie Barca da überhaupt erstmal auf die Idee gekommen ist, das Geld hinzulegen.
Da hat er sich nochmal ganz gut ins Schaufenster gespielt, ne?
Genau. Weil davor hatte man eigentlich die Argumente nicht, weil da war zu oft verletzt und zu selten auf dem Platz.
Ja, aber gut, das wird bleiben, die Anfälligkeit. Es gibt so Spieler, die haben das einfach und ich würde ihn dazu auch zu zählen. Und trotzdem ist er erst 26 und man weiß nicht, wie das alles endet. Auf jeden Fall spielt er jetzt beim FC Barcelona. Auch für eine stattliche Ablöse von so 55 Millionen, sagt man. Ihr habt auf der Position ja mit Xavi eigentlich eine ganz gute Geschichte sozusagen. Das ist doch eigentlich sozusagen die gleiche Position, die die spielen, ne?
Ja, die gleiche Position, aber trotzdem kannst du Xavi und Olmo da an der Stelle noch nicht. Olmo ist auch so ein bisschen eher Stratege, ne?
Also Xavi, ja, also die haben ja auch schon zusammen gespielt letzte Saison zusammen, genau, auf dem Feld, genau. Ne? Also
Xavi ist der Trippler, der im 1 gegen 1 was löst, aber Olmo ist halt auch so ein Stratege gewesen, ne? Der hat das Spiel gelesen, der wusste genau, was zu tun ist in bestimmten Situationen. Das hat ihn da schon einmalig gemacht. Und der hat gute Elfmeter geschossen. Das fehlt gerade auch so ein bisschen.
Für alle, die Managerspiele spielen, nicht ganz unwichtig. Dann nochmal zu einem Abgang, zum zweiten und zum letzten, den ich noch mit dir besprechen wollte. Mohamed Simakan ist nach Saudi-Arabien gegangen, zu Al-Nassr. Warum geht man als einer der Top-Innenverteidiger Deutschlands, vielleicht sogar Europa, Deutschland sagen wir mal, warum geht man da mit 24 nach Saudi-Arabien?
Das ist eine richtig gute Frage. Ich kann sie dir nicht beantworten. Also uns hat das auch extremst überrascht und damit hatte keiner gerechnet. Also man hat bei Mo immer die Vermutung gehabt, dass er vielleicht bei einem großen Verein auf dem Zettel steht. Also wie du gerade schon sagtest, sicherlich einer der auffälligsten und der besseren Innenverteidiger, die wir in Deutschland hatten in der letzten Saison oder letzten Saisons. Aber dass es ihn dahin verschlägt, ich kann es ja nicht beantworten. Also ich glaube, er hätte andere Optionen gehabt mit 24. Aber er hat den Weg eingeschlagen. Aber was genau am Ende der Auslöser war, kann ich dir nicht beantworten. Wie gesagt, er hat bei uns Stamm gespielt, letzte Saison fast alle Spiele gemacht, hat jetzt auch in der Vorbereitung alle Spiele gemacht und er hatte, glaube ich, auch viel Spielanteile gehabt. Ich kann es ja nicht beantworten.
Also ich habe mal so ein paar Quellen bemüht und Geld könnte tatsächlich ausschlaggebend gewesen sein. Also ich meine, ihr werdet nicht wenig bezahlen an eure Spieler, kann ich mir nicht vorstellen, aber er soll kolportiert das Zehnfache verdienen bei Al-Nassr. Das ist dann vielleicht ein Argument, ne? Auch vielleicht um sportlich, macht man dann Rückschritt? Ich meine, die bauen da was auf anscheinend irgendwie. Vielleicht ist er auch ein Teil davon, vielleicht ist das ein Argument, weiß es nicht.
Ja, klar, ist das, wenn man es auf die freie Wirtschaft überträgt, ist, wenn ich einen Job habe und es kommt einer um die Ecke und bietet mir das Zehnfache für den gleichen Job, dann höre ich mir das auf alle Fälle auch an. Ne? Also auf der anderen Seite war er ja immer ganz knapp vor der Nationalmannschaft und hat in der U21 auch viel gespielt bei Frankreich. Ich glaube, das ist jetzt natürlich dann alles vorbei. Zehnfache Gehalt, haben wir gerade gesprochen, er spielt mit Ronaldo zusammen. Vielleicht haben sie eben auch das Zugpferd mit in Aussicht gestellt für die Liga. Jetzt spielt er dann auch Champions League dort.
Ja, gut, aber ich meine, der ist 24. Der Ronaldo ist knapp 40, glaube ich, ne? Mhm. Gut, naja, also ja, gut, muss man selbst wissen, wie man das so macht in seinem Leben. Und ja, er wird dann schon den Weg gewählt haben, der für ihn und seine Familie vielleicht das Richtige ist.
Auf alle Fälle. Man hofft für ihn, er war Publikumsliebling auf alle Fälle in Leipzig. Und man war auch sehr traurig in der Fanszene, dass er jetzt gegangen ist, weil er war so ein Typ, ne, der hat das Publikum mitgerissen, hat sich dann auch mal in die Kurve und hat mit der Kurve gesungen und getanzt. Also der war schon sehr, sehr beliebt. Deswegen umso trauriger, dass er jetzt dann nicht mehr da ist.
Auf jeden Fall habt ihr dann nochmal eine stattliche Ablöse bekommen, wie bei eigentlich fast allen euren Spielern. Wie sieht der Rat? 42 Millionen? Ja, kann sein, genau. Gut. Vielleicht nochmal, das waren die Neuzugänge, Abgänge, super schon mal. Ich habe da direkt eine Frage. Also ich beobachte euch ja nun auch schon seit 15 Jahren irgendwie und ich finde, euer Kader zeichnet sich dadurch aus, durch so eine hohe Beständigkeit. Also viele Spieler sind schon sehr, sehr lange bei euch und spielen stets auf hohem Niveau. Ich sag mal so Willi Orban in der Innenverteidigung, Piet Kolaschi, beide sogar noch in der zweiten Liga gespielt. Paulsen zum Beispiel war sogar noch in der dritten Liga dabei. Emil Forsberg, der ist mittlerweile nicht mehr bei euch, aber war auch lange da. So, woran liegt das, dass so viele, Klostermann auch noch zum Beispiel, woran liegt das, dass so viele bei euch so lange spielen? Ist das so eine Wohlfühloase, die die Leute besser macht? Weil das muss ja anscheinend so sein irgendwie.
Ja, Kampel kannst du ja auch noch mit dazu zählen. Also auch
Kampel kam damals von Leverkusen, ne? Genau.
Ja, genau. Also ja, wie ich vorhin schon sagte, also viele haben jetzt mittlerweile ihre Familie, also Jussi Paulsen oder Kampel oder auch Piet, mittlerweile Kinder bekommen, Haus hier, Familie. Du bist, spielst international Champions League jedes Jahr, bist aber trotzdem, wie du vorhin schon sagtest, in so einer Wohlfühloase. Also hier tut dir die Presse nicht weh, also wie es vielleicht in München ist oder in Dortmund, wenn es mal etwas schlechter läuft. Du wirst ja trotzdem jederzeit mit Respekt behandelt. Ich glaube, die können auch mal so durch die Stadt gehen, ohne irgendwie bepöbelt zu werden oder sich verstecken zu müssen. Und es gibt ja, also das sind jetzt die Spieler, die man jetzt aus der Bundesliga kennt, aber wenn man jetzt mal aus der Drittliga-Aufstiegszeit mal in den Verein schaut, sind viele von den, ich nenne sie mal alte Hautdegen, noch da. Ne? Also wir haben Dominik Kaiser, der im Verein noch als Scout unterwegs ist. Wir haben Tim Sebastian, Ingo Hertsch, die noch im Verein unterwegs sind. Sebastian Heitinger ist jetzt Trainer der U19, Aufstiegsmannschaft in die dritte und zweite Liga. Also viele haben auch die Idee, nach der Karriere vielleicht hier Fuß zu fassen und hier zu bleiben. Also haben einige geschafft, also könnte man
weil die Strukturen gut sind im Club und die Lebensqualität für die dort sehr okay ist, so, kann man das so sagen? Also,
ja, auf alle. Also Leipzig ist ja eine schöne Stadt, ne? Du hast viele Seen, viele wohnen auch an den Seen im Süden von Leipzig. Ja, nicht zu groß die Stadt, du bist trotzdem schnell in Berlin, du bist trotzdem schnell in München, wenn du mal irgendwo hin willst. Also ich glaube, das ist für den einen oder anderen schon schön hier. Und so wie du von den anderen hörst, wie Paulsen, hat jetzt mal so ein Interview gegeben, da war man auch in Kopenhagen, in seiner alten Heimat. Also er bezeichnet Leipzig mittlerweile auch als seine zweite Heimat und das ist natürlich dann schon ein Kompliment.
Ja, lustig, dass ich Kopenhagen als meine zweite Heimat betrachte.
sehr schön.
Ja, okay, alles klar, verstehe. Also auch Marcel Halzenberg, der ja, ich glaube sogar Rekordtransfer damals für St. Pauli war, der jahrelang bei euch gespielt, bevor dann vor der vorletzten Saison wieder, was heißt wieder, zu Hannover gegangen ist, für die er nie gespielt hat, quasi im Profibereich, aber der war ja auch lange bei euch, ne?
Ja, das ist dann auch noch so eine Geschichte, ne? Also Leipzig stellt dann solchen verdienten Spielern, die dann irgendwann sagen, ich möchte jetzt wieder in meine Heimat zurück oder ich hätte nochmal den großen Wunsch, wie bei Demme, bei Neapel zu spielen, sein Kindheitsverein oder halt jetzt Halstenberg als Beispiel, ich möchte wieder nach Hannover zurück, stellen die da keine Steine im Weg, sondern sagen, okay, du bist verdienter Spieler, wenn du jetzt den Wunsch hast, lass reden. Und dann ermöglichen die sowas auch an der Stelle. Bei Halstenberg hätte auch locker noch ein, zwei Saisons in Leipzig auf Bundesliga-Niveau spielen können. Das hätte er sicherlich im Fuß gehabt, auch ein Diego Demme zur damaligen Zeit.
Also er ist auch in der zweiten Liga einfach für Hannover ein Unterschiedsspieler in der Abwehr. Ja. Also das haben wir schon letzte Saison auch gemerkt, als wir noch in der zweiten Liga waren. Einfach mit der beste Abwehrspieler in der zweiten Liga, ne, Halstenberg. Ja, der einfach auf den Zenit gegangen ist. Also der ist ja mit so stark, wie er war, halt bei Hannover weitergemacht, aber in der zweiten Liga. Mhm.
Und die kommen auch alle gerne immer noch mal nach Leipzig im Stadion, die siehst du auch regelmäßig. Also ist schon eine Verbundenheit zum Verein da, die sich über die Jahre entwickelt hat.
Ja, okay. Gut, dann, die Saison ist noch jung. Ich hatte es vorhin gesagt, ihr seid Tabellendritter. Ja, ein bisschen ambivalent bin ich ja bei eurem Saisonstart tatsächlich. Also ihr habt zwei Heimspiele gehabt, die ich eher für eure Verhältnisse als schwach ansehen würde. Ihr habt 1-0 gegen Bochum gemacht am ersten Spieltag. Jetzt am dritten Spieltag habt ihr 0-0 gegen Union nur geschafft, habt einen Elfmeter verschossen durch Openda und habt aber zwischendurch dann in Leverkusen 3-2 gewonnen und habt den halt nach gefühlten Ewigkeiten die erste Niederlage zugefügt. Wie ist denn für dich so der Start verlaufen und was denkst du denn generell, was so die Erwartung ist für diese Saison? Also, ja, wohin kann es gehen?
Ja, also grundsätzlich holprig, wie du schon sagtest. Also die Heimspiele waren schwierig anzuschauen. Ich glaube, da war der Trainer auch noch nicht zufrieden, Marco Rose. Aber es war wieder dieses Problem, was wir ja schon seit ein paar Jahren so ein bisschen haben, dass gegen kleinere Mannschaften, bei allem Respekt, die so ein bisschen sich hinten reinstellen und auf
Konter. Da werde ich aber hellhörig.
Ja, die sich hinten reinstellen und so ein bisschen mauern, dass da der, ja, und das ist ja am Ende so der Red Bull-Fußball, der auf schnelle Gegenstöße ausgelegt ist, mit Geschwindigkeit an der einen oder anderen Stelle vielleicht auf an Grenzen stößt, dass man sich da schwer tut. Und zweiter Aspekt vielleicht aktuell noch dazu ist, wir haben es vorhin schon zwei, dreimal angesprochen, dass die Vorbereitung und die Integration der neuen Spieler. Xavi kam von der EM, Raum und Henrichs auch spät, dass da nicht wirklich eine Vorbereitung da war, um sich einzuspielen und vielleicht Lösungen zu erarbeiten gegen tiefstehende Gegner. Und da hatte man das Gefühl jetzt bei der Mannschaft, dass sie sich da immer noch schwer tun, tiefstehende Gegner so zu bespielen, wie es vielleicht eine Leverkusen kann oder wie es die Bayern jetzt gegen Kiel gemacht haben. Und das ist eigentlich das, was auch die Fans erwartet haben, dass es den Schritt weitergibt, dass man diese Punkte, die in den letzten Jahren auch dort immer liegen geblieben sind, weil gegen die Top-Mannschaft wie Leverkusen und sowas, da lag in den letzten Jahren immer was da. Also Dortmund, Bayern auch geschlagen, Leverkusen jetzt geschlagen. Das lief immer besser gegen diese Mannschaften als gegen tiefstehende, mauernde Mannschaften, die auf den einen Standard oder auf den einen Gegenstoß hoffen. Ja, da hat man so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht jetzt der Sprung kommt, aber bisher ist er noch nicht zu sehen, leider.
Ja, wenn man das mal so in Halbzeiten bemisst, also 6 Halbzeiten auf 3 Spiele, kann man schon sagen, dass 4, 5 Halbzeiten nicht richtig geglückt waren. In Leverkusen lag der ja auch 2-0 zurück zur ersten Halbzeit und hätte sogar meines Erachtens 3 oder 4-0 zurücklegen können. Ne?
Das ist richtig. Also unter Fans wird gesagt, wir haben bisher eine gute Halbzeit gespielt. Ich glaube, dass es auch in diesen schlechteren Halbzeiten immer mal noch Minuten gab, wo es besser aussah. Zum Beispiel gegen Union hat man gut angefangen oder auch gegen Bochum hat man sehr gut angefangen und das aber nicht aufrechterhalten können. Da ist noch ein bisschen Potenzial nach oben. Aber aktuell ist es auch nicht so, dass wir viel Zeit haben zu trainieren. Jetzt geht es am Donnerstag in der Champions League direkt los. Dann sonntags
bei Atletico Madrid, ne?
Genau. Also viel Zeit zum Trainieren und sich reinzuspielen hat man gerade auch nicht.
Dem fallen wir ja auch zum Opfer mit dem Anstoß um 7:30 abends Sonntag. Wir sind ja schon ein bisschen enttäuscht. Irgendwie Heidenheim 17:30 irgendwie. Wir sind doch in die erste Liga gekommen, um 15:30 zu spielen am Samstag. Das hatten wir noch gar nicht irgendwie.
Ja, das ist aber so ein bisschen das Opfer der neuen Champions League-Reform, dadurch, dass jetzt auch donnerstags gespielt wird. Gibt es jetzt leider diese Sonntagsspiele dann für die Champions League-Teilnehmer, die ja so den Europa League-Teilnehmern vorbehalten waren.
Wer das nicht mitbekommen hat, das verlinke ich nachher gerne nochmal, das neue Prozedere in der Champions League, dass es dann nur noch eine Liga gibt und mehr Spiele sowieso bis zum Achtelfinale, naja, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall die wichtige Info jetzt erstmal ist, dass ihr Sonntagabend bei Atletico Madrid spielt, ne?
Korrekt, auswärts bei Atletico, wird auch nicht einfach.
Ja, okay. Das ist auch gleich meine anschließende Frage. Also ihr spielt ja beständig in der Champions League und man kann euch schon, das ist ja klar ersichtlich, zu den Top-4-Mannschaften in Deutschland zählen. Wie ist denn das so eigentlich als Fan so für dich? Punktspiele, Pokal, dann Champions League. Wie viele Spiele siehst du denn so pro Saison und wie entscheidest du, welche du live im Stadion siehst?
Also grundsätzlich, dadurch, dass ich ja den Bullenfunk mache, also das Vereinsradio von RB Leipzig, sehe ich...
Ach, hast du vorhin gar nicht erwähnt, ne?
Nee, habe ich nicht erwähnt, stimmt. Das rutschte noch durch. Also ich mache seit
Vereinsgründung... Erzähl noch mal ganz kurz, was machst du da?
Also seit Vereinsgründung, damals noch als Fanradio, übertragen wir jedes Pflichtspiel live im Internet. Und mittlerweile sind wir Teil des Vereins und nennen sich Bullenfunk und auch da jedes Pflichtspiel live als Webradio zu hören und dadurch sehe ich halt nahezu alle Spiele live und wenn ich mal nicht übertrage, bin ich bei den Heimspielen auf alle Fälle trotzdem im Stadion. Da gibt es jetzt auch keine Entscheidung, gehe ich heute oder gehe ich nicht. Ich gehe, also da ist der Gegner egal, da ist das Wetter egal, da ist der Tag egal, wenn nicht gerade irgendwas in der Familie entsteht und eine Feier, die natürlich dann aber wichtig ist. Aber da gibt es keine wirkliche Entscheidung. Wenn sich es einrichten lässt, bin ich auf alle Fälle im Stadion.
Und machst du das alleine, das Radio? Nee, mit mehreren Leuten wahrscheinlich, ne?
Wir sind mittlerweile wieder 5 Leute, genau. Mhm. Und wechseln uns da ab, weil so viele Spiele mittlerweile, das schafft man alleine oder zusammen nicht.
Ja, klar. Da seid ihr, muss ich mal fragen, seid ihr da im Verein? Entschuldigung, im Verein. Das ist blöde gesagt. Seid ihr, wollte gerade sagen, an die GmbH, nein, an den Club angegliedert? Also wie ist das? Seid ihr da, ist das mit einer Aufwandsentschädigung oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also seit dieser Saison sind wir offiziell dem Club angegliedert. Bisher hatte das eine Agentur aus Österreich gemacht. Das hat der Verein jetzt aber zu in-house reingeholt und wir sind jetzt direkt im Verein angegliedert. Eine Aufwandsentschädigung gab es schon immer, eine kleine.
Also auf jeden Fall so Reisekosten ein bisschen abgedeckt und so wahrscheinlich irgendwie so.
Ja, so ein paar Kosten sind abgedeckt, aber das ist jetzt nichts, um das hauptberuflich zu machen oder sowas.
Ja, da geht wahrscheinlich auch vor allen Dingen viel Urlaub für dich bei drauf, ne? Also so, was du da so einsetzt wahrscheinlich. Ne?
Ja, viele Abende und auch mal einen Urlaub danach ausgesucht, wo kann man vielleicht in die Nähe fahren, wo gerade Spiele sind.
Ja, gut, das macht Sinn, klar. Machen ja viele so. Mhm.
Genau, geht viel Zeit drauf. Aber ja, ist in dem Fall halt wirklich eine Leidenschaft und da ist man schon immer spitz drauf und möchte jedes Spiel sehen und immer in der Nähe sein, was passiert.
Dann bist du eher ein schlechtes Beispiel. Da muss ich eigentlich mal einen anderen Fan fragen, der nicht das Radio macht, sozusagen, wie der das so aussucht, sozusagen. Also wir haben jetzt alleine in der Gruppenphase der Champions League 7 Spiele gegen 7 verschiedene Mannschaften plus Punktspiele und ihr seid auch im Pokal in den letzten Jahren, was sich ja auch in 2 Pokalsiegen geäußert hat. Also immer weit gekommen, das sind ja auch Auswärtsfahrten dann zwischendurch und so weiter. Also ich habe das Gefühl, ihr habt schon sehr viele, Spiele einfach, die man bei euch besuchen kann. So, ne? Also.
Das ist definitiv so, ja. Also da wird ja nicht weniger und durch Champions League und Pokal sind wir auch vor allem in den letzten Jahren immer sehr, sehr weit gekommen. Kommen da schon einige Spiele zusammen und ich kenne aber auch viele Fans, die sowohl eine Auswärtsdauerkarte haben als auch eine Heimdauerkarte und wirklich überall dabei sind, auch mit ins Trainingslager fliegen und fahren. Da gibt es schon ein paar Verrückte mittlerweile, die wirklich immer und überall dabei sind und auch Urlaub danach planen und Urlaub nehmen. Das ist schon... Das
sind ja auch ein paar schöne Spiele mit dabei, wenn ich mir das so angucke. Also Celtic Glasgow zum Beispiel als Auswärtsspiel, da haben wir ja auch eine ganz besondere Beziehung oder einen Bezug da dorthin. Bei Inter Mailand,
ja, also
Juventus. Atletico Donnerstag, ne? Und Sturm Graz ist schon fast so ein Urlaubsauswärtsspiel. Ne?
Das stimmt, das kann man an einem Tag hin und zurück machen. Nee, aber das ist schon, da haben wir schon ein paar schöne Stadien in den letzten Jahren gesehen. Also es ging ja los mit
Was war dein Highlight so, sag mal?
Also, ich komme immer wieder zu Beşiktaş zurück. Das war so laut und eindrucksvoll. Das war Wahnsinn. Also da haben ja sich viele lustig drüber gemacht, dass Timo Werner da den Hörsturz hatte, aber ich kann es komplett nachverstehen. Wir haben noch tagelang die Ohren geklingelt. Es war so laut. Das war, schon extrem. Ja, cool. Beşiktaş war schon speziell.
Ja, also wenn ich mal mit St. Pauli irgendwann zu Beşiktaş fahre, dann nehme ich mir irgendwie so Mickey-Mäuse mit für die Ohren.
Bitte unbedingt. Also es gab einige Presseleute, die tatsächlich welche dabei hatten, aber wir waren
vorbereitet. Okay. Gut, okay. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt. Man muss es hier ansprechen. Also Überschrift bekannte RB Leipzig-Trainer, weil wir ja mittlerweile mit Alex Bessin auch einen haben, der aus der Schule kommt. Also der hat U17 und U19 bei euch trainiert zwischen 2012 und 2020 und viele andere kennt man einfach auch, also Ralf Rangnick, Ralf Hasenhüttl, Achim Beierlorzer und vielleicht so der bekannteste mit Julian Nagelsmann natürlich und alle spielen, naja, wie soll ich sagen, im Großteil schon, das ist vorhin schon erwähnt, also bestimmten RB-Fußball, der ist immer sehr, sehr vertikal, der ist immer durch hohes Tempo getrieben, durch ein hohes Pressing und Gegenpressing und so weiter. Wie hast du denn Alex Bessin wahrgenommen in den 8 Jahren, wo er bei euch im Club war?
Naja, er ist auch schon einer dieser Schule, ne? Er hat ja auch in Genua so gespielt. Da hat er, ich glaube, die Mannschaft sogar vom Abstieg gerettet, wenn ich mich recht erinnere.
Nee, hat er nicht geschafft, aber er hat signifikant nochmal dazu beigetragen, dass sie bis zum Schluss drin geblieben sind, aber sind nachher abgestiegen. Aber er hat dann nochmal ordentlich Punkte eigentlich geholt. Mhm. Hatte da ja ein ganz doofes Umfeld für sich, wenn man das mal so nachliest. Da gab es ja sehr viel Quälereien mit der Vereinsführung und so weiter. Aber nee, das kann man sagen, ist seine erfolgloseste sozusagen Station gewesen, die er so hatte.
Punktemäßig, glaube ich, ne? So war, glaube ich,
der schlechte Genie. Der hat ja, sind auf jeden Fall abgestiegen, ja.
Mhm. Eindruck hinterlassen. Und dann war er in.
Ja, in Belgien, ne? War er ja. Also,
hat er einen guten Schnitt gehabt von über 2 Punkten.
Oder ja, so. Er war ja 2-mal Trainer des Jahres in Belgien, ne? Also, er war ja bei Ostende irgendwie vor Genua und nach Genua dann halt bei Saint-Gilloise, ist sogar Pokalsieger mit denen geworden und hat einen sehr hohen Punkteschnitt, war eigentlich auch weit vorne vor den Playoffs, also war kurz vor der Meisterschaft und dementsprechend auch wieder Trainer des Jahres. Also der war sehr, sehr erfolgreich in Belgien. Und Genua hat aber auch gesagt, da musste er hin aus Belgien. Wenn so ein Verein oder so ein Land dann ruft, dann macht man das einfach. Ne?
Auf alle Fälle. Ja, so typisch. Na, er ist mit dem RB-Fußball groß geworden und war natürlich auch zu der Zeit in Leipzig, wo ein Ralf Rangnick hier den Stempel reingedrückt hat, ne? War auch mit Robert Klaus zu der Zeit, der dann
auch. Ja, kennt man ja auch noch von Nürnberg. Also der war auch nur in der Jugend bei euch, ne? Genau, Robert Klaus. Und wurde aus der Jugend von Nürnberg geholt dann. Also von Nürnberg geholt aus eurer Jugend, so.
Genau, richtig. Jetzt ist er mittlerweile Wien. Das sind so die auch Marco Rose, ne? In Salzburg zu der Zeit. Also das sind schon die Trainer, die aus dem direkten Ralf Rangnick-Universum kommen und genau den Fußball, den Grundfußball sicherlich aufgesogen haben, auch Julian Nagelsmann, aber Julian Nagelsmann ist zum Beispiel einer von denen, wo man sagen kann, der hat sich dann in dem Fußball auch noch weiterentwickelt.
Ja, hat sich sogar weiterentwickelt. Ich glaube sogar, Alex Bessin hat sich damals so ein bisschen so um 2018, 2019 auch so ein bisschen Hoffnung gemacht auf den Chefposten bei euch tatsächlich.
Es war damals auch ein Gerücht. Also
ja, das meine ich auch damit. Also ich weiß jetzt nicht, ob das von ihm reingetragen worden ist. Man weiß das ja immer nicht. Aber auf jeden Fall war er so im Dunstkreis irgendwie auch damals.
Ja, ne? Genau. Also es war bei Robert Klaus damals so und bei ihm auch, dass man, wäre auch nicht untypisch gewesen, ne, für einen Ralf Rangnick, dass er sagt, wir nehmen dann einen aus unserem Haus, der den Fußball kennt, ne, und setzen ihn dann halt auf diese Position. Ich glaube, dann war das Julian Nagelsmann-Thema in der Luft. Und dann hat er es natürlich schwer, sich da durchzusetzen. Aber ich glaube, er wird seinen Weg gehen und ich glaube, er ist da sehr geprägt von dem Fußball ist natürlich ein bisschen was anderes als das, was ihr vorher gespielt habt, unter Hürzeler, glaube ich.
Ja,
das
ja, ja.
Unterscheidet sich dann schon.
Ist ja auch gerade ein großes Thema bei uns, die verschiedenen, ja, also wie wollen wir eigentlich spielen, in welcher Taktik? Das wird ja hier sehr kontrovers gerade behandelt tatsächlich in Hamburg.
Mhm. Habe ich auch schon in anderen Podcasts mitbekommen, dass da auch noch so ein bisschen die Idee gesucht wird bei euch, wo es dann hingehen soll. Aber das hast du ja, ja. gerade auch bestätigt.
Ja,
ist natürlich genau. schwierig, wenn du aus so einem aus so einer Mannschaft, die Trainer geprägt ist, komplett plötzlich auf einen neuen Trainer gehen musst.
Ja, ist immer schwierig. Also ist es anscheinend, ich habe immer gedacht so, also das muss jetzt nicht der Punkt sein, aber ich habe immer gesagt, so, wir haben so intelligente Spielertypen, dass die das relativ schnell schaffen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein Faktor zu viel. Also ein völlig neues Spielsystem plus eine neue Liga, die viel mehr fordert. Also ja, also man sieht das ja mit einem Tabellenplatz als Vorletzter mit 0 Punkten. Da sind wir noch in der Findungsphase auf jeden Fall.
Ja, klar. Auf alle Fälle. Aber ihr habt auch mit Hartl, hieß er, glaube ich, einen guten verloren aus dem Mittelfeld.
Ja, ich glaube aber nicht, dass er ist schon so oft in der ersten Liga gescheitert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig gewesen wäre für uns. Aber natürlich, wenn man das so die reinen Zahlen sieht, natürlich, dann ist da was weggebrochen. Aber ob er das hätte adaptieren können in die erste Liga, das sei nochmal dahingestellt. Ne? Also das erhofft man sich, dass jemand so weitermacht wie vorher, aber das weiß ich nicht.
Ich habe tatsächlich auch letzte Saison einige Spiele von euch gesehen, dadurch, dass ihr so besonderen Fußball in der zweiten Liga gespielt habt.
Ja, stimmt, haben wir.
War das schon, ne? Manchmal so ein bisschen der Taktik-Nerd bei mir durchkommt, da hat man sich das mal angeschaut, was ihr da spielt und wie ihr sie denn herspielt. Es war schon eindrucksvoll, was ihr da gemacht habt.
Ja, das stimmt. Da sind auch viele sehr viel verwöhnt worden in den letzten 2 Jahren. Deswegen fällt jetzt das also ein bisschen schwieriger alles oder schwerer auch alles gerade so ein bisschen mit der Gesamtsituation umzugehen wahrscheinlich. Gut, mir ist nochmal eine letzte oder vorletzte Frage wichtig. Also wir haben ja nun, es gibt genügend Punkte der Kritik gegenüber Raba Leipzig. Und es ist alles irgendwie, seit 15 Jahren geht das durch die Medien und durch die Fanszenen und so weiter. Mich würde trotzdem mal interessieren, generell, wie nimmst du denn das persönlich wahr? Hat das abgeebbt? Ist das weniger geworden? Oder wie nimmst du generell diese Kritik wahr? Was macht das mit dir?
Ja, also in der Stadt ist es definitiv fast kaum noch spürbar. Also mittlerweile die jetzt 10 bis 15 sind, die laufen mit der B-Trikot zum Training und in die Schule, ne? Also die kennen nichts anderes. Es sei denn, die Eltern haben das Chemie-Gen oder Lock-Gen vererbt, dann ist das, glaube ich, dann noch so. Aber die meisten.
Also wahrscheinlich visibler, ne? Diese RB-Geschichte wahrscheinlich in Leipzig. Ne?
Durch Champions League, durch die Pokalsiege ist das natürlich unter den jugendlichen Fußballern.
Werde ich mir übrigens mal anschauen, glaube ich, zum Rückspiel. Ich plane da mal ein Wochenende in Leipzig ein.
Ja, komm ruhig gerne her, ja, auf alle Fälle.
Ja.
Von daher, in Leipzig ist das, glaube ich, fast kein Thema mehr, ne? Also nur unter den Hardcore-Fans der anderen zwei Vereine und vielleicht noch Roter Stern dazu nimmst, ist das, glaube ich, noch ein Thema. Aber ansonsten ist das ziemlich abgeebbt. Und was den Rest der Nation angeht, hat man sich daran gewöhnt, dass Eintracht Frankfurt unser Logo nicht abbildet. Man hat sich daran gewöhnt, dass die Führungsetage von Dortmund nicht mit unserer Führungsetage essen geht, solche Spielchen. Und man hat sich auch daran gewöhnt, dass die Ultrafans oder die Stammfans uns nicht gerne sehen. Ich habe auch immer gesagt, ich kann es ein Stück weit verstehen. Ne? Ich wäre wahrscheinlich, wenn ich in Leipzig sitzen würde, dann irgendwo würde da so ein Invest vonstatten gehen, wahrscheinlich genauso draufschauen und sagen, was ist denn da jetzt los? Also ich kann das komplett nachvollziehen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mit Arbeitskollegen unterhält oder Freunden, die in anderen Städten wohnen, da ist das mittlerweile auch kein Thema mehr. Die kommt teilweise sogar eher die Anerkennung für die Entwicklung der jungen Spieler. Teilweise sind jetzt Trainer dort im Verein, wie ähnlich wie bei euch, die den Fußball so ein bisschen reinbringen. Das ist ja teilweise sehr, sehr viele Trainer, auch europaweit. Und da ist das alles so ein bisschen auf ein anderes Niveau gekommen, also eher so ein respektvolles Niveau teilweise, was für Arbeit wir leisten. Viele Spieler aus der Jugend spielen in Köln, in Augsburg und wo nicht überall. Dimirovic war in unserer Jugend und so weiter. Also da ist mittlerweile profitieren auch einige andere Vereine davon, was in Leipzig passiert ist.
Ich finde es trotzdem immer noch mal wichtig, immer mal wieder darüber nachzudenken, dass es halt kein normales quasi Vereins-Club-Konstrukt ist und wo man aber noch mal, wie soll ich sagen, auch noch mal kontrovers drüber sprechen kann generell immer. Also wenn es so in der Diskussion bleibt, finde ich, oder in einem normalen Rahmen.
Im normalen Rahmen ist das wohl, solange keine Steine fliegen und sowas, kann man gerne darüber diskutieren. Und es gibt viele Argumente, die sicherlich nicht unbegründet sind. Aber gerade die Jugendspieler oder auch die Profis, die auf dem Platz stehen, die wollen einfach nur kicken und können dafür im Grunde nichts, wie der Rest läuft oder gelaufen ist. Die wollen einfach nur Fußball spielen. Auch die Fans wollen auch nur ins Stadion gehen und Fußball gucken. Also mittlerweile gibt es ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auch unter den Fans bei uns Leute, die sagen, ohne Red Bull, wir brauchen nicht so viel Werbung im Stadion und wir heißen Rasenballsport. Und sowas. Also mittlerweile gibt es das sogar in den eigenen Fans, die da so ein bisschen...
Da auch Kritikpunkte und wird sich auch kontrovers mit auseinandergesetzt. Genau. Ja, finde ich auch wichtig. Und sowieso im Zuge der 50+1-Regelung wird es da vielleicht auch nochmal demnächst nochmal auf, wird wahrscheinlich gerade bei Leipzig auch nochmal ein bisschen mehr in Fokus kommen wahrscheinlich jetzt, so wie es aussieht. Ne?
Ja, das hatte man ja nochmal gelesen, dass da nochmal drüber geguckt wird, aber so wie ich es verstanden habe, ist Leipzig gar nicht der Verein, der da beäugt wird, sondern eher so das Konstrukt Hannover, wo dann Kind plötzlich den Verein übernommen hat, solche
Themen. Ja, das ist natürlich nicht zu überbieten eigentlich. Also das ist dann wahrscheinlich auch wirklich die Speerspitze. Naja, weiß nicht, ob es die Speerspitze ist, aber es halt, gibt halt Ähnlichkeiten in der Wahrnehmung sozusagen. Ne? Genau. Okay, machen wir da mal einen Deckel drauf. Ich habe mir noch auf dem Zettel Pokalspiel, gibt's ja auch noch irgendwie. Muss man nicht drüber sprechen, ist noch zu weit weg, ne? Ende Oktober kommt St. Pauli, das ja auch irgendwie gefühlter Zweitligist, muss zum Top-4-Team nach Leipzig fahren. Doofe Regelung ist aber nochmal so.
Das ist halt auch immer sowas, ne? Diese Regelung, dass es dann gelost wird, wer das Heimrecht hat und so, dass ja auch einige Zweitligisten jetzt schon dann zu Erstligisten müssen.
Ja, das ist doof, irgendwie, wenn dann irgendwie sowas wie soll ich sagen, weiß ich nicht, was haben wir denn hier? Also jetzt nur so als Beispiel, wenn irgendwie Elversberg nach Leverkusen muss oder so, ne?
Das ist nicht dieser Pokalcharakter, den man eigentlich hat, ne? Dass man sagt, nee. Der Erstligist muss jetzt nach Elversberg, tut sich da vielleicht auf dem Rasen, bei dem Wetter mit den Fans ein bisschen schwer, hat man ja alles schon gehabt.
Aber ich möchte auch übrigens nicht Elversberg Unrecht tun, vielleicht Ulm als Aufsteiger, so vielleicht.
Ja, genau. Also da bin ich voll bei dir und vielleicht sollte man dann die Aufsteiger auch in der ersten Saison damit reinrechnen, dass man sagt, okay, wenn dann vielleicht beim Aufsteiger, macht es nicht einfacher für einen Aufsteiger, dann zu einem Champions-League-Verein zu fahren an irgendeinem Mittwochabend.
Das ist noch zu weit weg. Nochmal ganz kurz zum Spiel jetzt geguckt am Sonntag. Wie machen das denn eure Fans so? Kommen die mit Bussen irgendwie, Privat-PKWs? Wie kommen da eigentlich von euch am Sonntag? Also genau. Zu so einem doofen Anschlusstermin auf dem Sonntagabend.
Hat immer noch das Thema, was bei uns auch viele oder von den anderen Vereinen immer nicht viele sehen, dass wir sehr, sehr viele Familien im Verein, im Fanblock haben mit Kindern. Deswegen gehe ich davon aus, dass es vielleicht am Ende, lass es 1.000 sein, wenn überhaupt.
Ah ja, spricht dafür, dass es bei uns nochmal Karten gibt. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, aber wir können ja unseren Zaun verschieben sozusagen. Ja. Wir hätten ja so gut knapp 3.000 für Auswärtsfans. Also das heißt, du kannst schon mal sicher davon ausgehen, dass wir da mehr St. Pauli-Fans reinkriegen noch ins Stadion. Ne?
Könnte durchaus sein. Also ich glaube, wenn es Berlin gewesen wäre, Sonntagabend mit einer anderthalb Stunde Anfahrt, wäre vielleicht was gewesen, aber 4 Stunden nach Hamburg am Sonntagabend. Ja, genau. Aber trotzdem, ich glaube, wenn es 1.000, 1.500 vielleicht am Ende sind,
in die Richtung wird es vielleicht. Schreit nach mehr Karten für St. Pauli. Auch ein heiß gehandeltes Thema bei uns ist nach dem Aufstieg, also vorher ja auch schon, jetzt nochmal umso mehr. Insofern, wenn da nochmal Leute reinkommen, freuen die sich auf jeden Fall. Ja. Gut, dann als letzte Frage, du bist ja nicht dabei am Sonntag, warum eigentlich nicht? Du bist doch immer mit dabei mit dem Radio eigentlich, ne?
Ja, wir machen aber die Auswärtsspiele nicht mehr vor Ort.
Ach so, okay, macht ihr aus dem Studio, hast du mir mal erzählt, genau.
Wir haben ein Studio und machen das von dort. Ist einfach für die Stabilität und fürs Umfeld und so weiter die besser
aber, ist. Aber wenn so Champions League ist, fährst du schon mit auswärts und machst auch da Radio oder ist das auch dein Studio?
Nicht überall.
Nicht ja, okay.
Ja, kommt nochmal drauf an.
Ja, wahrscheinlich ist so ein Studio gegen Beşiktaş bei Beşiktaş ein bisschen entspannter wahrscheinlich für die Ohren. Ne?
Ja, das fürs Übertragen vor allem auch, weil du dich einfach nicht... Ich habe damals, als wir dort bei Beşiktaş waren, mit meiner Frau versucht, FaceTime zu machen. Ich habe sie nicht verstanden, sie hat mich nicht verstanden, sie war einfach nur laut. Also von daher wäre, glaube ich, eine Radioübertragung von dort eher schwierig.
Ja, verstehe, okay. Gut, wir könnten noch sehr viel über dieses Spiel am Sonntag sprechen, auch taktisch, inhaltlich, aber das ist ja das Gute bei uns, da kommt von Tim dann natürlich zum Ende der Woche nach der PK der Spielvorbericht, da geht's ans Eingemachte. Insofern müssen wir uns darauf heute nicht beschränken. Aber als letztes nochmal, was tippst du denn für das Spiel am Sonntag?
Ich glaube, es wird wieder eng. Ich glaube, ihr werdet, um der Taktik vielleicht vorzugreifen, auch schauen, was Union gemacht hat in Leipzig. Ich glaube, es könnte ein gutes Rezept sein.
Du meinst, wir sollten uns nochmal Renault holen, kurzfristig, oder?
Ja, auch, ja. Einfach defensiv stehen, die Räume eng machen und jetzt haben wir am Donnerstag noch das Spiel. Ich glaube, das könnte uns dann schon wehtun am Sonntag. Nichtsdestotrotz, einfach jetzt aus Leipziger Sicht gesprochen, muss man das Spiel eigentlich auch bei euch gewinnen. Aber wir sind auch gerne mal gut für eine Aufbauhilfe. Aber ich tippe trotzdem auf ein knappes 1-0 für Leipzig.
Ich zähle auf Aufbauhilfe und nochmal reingestreut. Ne? Also wir hatten ja diese beiden Zweitligasaisons vor ungefähr 10 Jahren und da haben wir 3-mal gegen euch gewonnen, 1-mal verloren, also 4-1 in eurer Aufstiegssaison bei euch verloren, dann 3-mal 1-0 gewonnen. Mhm. Das heißt, wir haben eine positive Bilanz gegen euch, was ja jetzt auch nicht so, so gewöhnlich ist. Ne? Und daran sollten wir uns auf jeden Fall ja hochziehen, finde ich.
Definitiv. Würde ich an eurer Stelle auch definitiv machen. Ja. Wie gesagt, ihr habt dann auch noch den Vorteil, dass wir am Donnerstag auch ein Auswärtsspiel in Madrid haben, also 2 Auswärtsspiele am Stück.
Ja, lasst euch da ordentlich fordern und rotiert ordentlich mit Leuten rein, die das Spielsystem noch nicht irgendwie kennen und so weiter am Sonntag. Da haben wir Bock drauf.
Ja, das glaube ich dir. Aber mal sehen. Also die Punkte sollten...
Ja. Also man muss ja nicht viel zu erzählen. Jeder auf der Position, der von euch kommen wird, hat irgendwie den gefühlten 10-fachen Marktwert irgendwie von seinem Gegenspieler. Ja, also eigentlich sind die Rollen sind klar verteilt, aber vielleicht liegt genau da die Chance drin. Und wir hatten jetzt ja 3 Spiele gegen Mannschaften, die man eher ans untere Drittel einsortiert. Das hat nicht funktioniert bei uns. Vielleicht funktioniert es ja dann gegen eine Spitzenmannschaft, die ihr ja nun mal seid. Ronny, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Abend mit mir zu sprechen. Und dann schauen wir mal, ich melde mich auf jeden Fall nochmal zum Rückspiel. Ist das im Januar, Februar? Irgendwie so, ne?
Wahrscheinlich, irgendwas, ja.
Genau. Also ich habe auf jeden Fall vor, am Wochenende mal Leipzig zu machen. Das habe ich noch nicht gemacht und ich habe da Lust drauf. Und genau, dann sprechen wir nochmal. Ronny, vielen Dank und ja, alles Gute erstmal für dich auf jeden Fall.
Euch auch, danke fürs Zuhören.
Danke, Ronny. So, und dann, habe ich ja schon gesagt, ein NDS gibt's nicht, aber dann danach folgt Yannick mit 2 Gesprächen zum Auswärtsspiel in Freiburg und danach folge ich wiederum mit 2 Gesprächen zum Heimspiel gegen Mainz, also ganz normal die VDS-NDS-Folgen zu den Spielen. Ja, und den Hörern wünsche ich ein schönes und erfolgreiches Spiel am Sonntag. Vielleicht lässt sich ja ein Punkt holen oder sogar 3 Punkte, man weiß es nicht, könnte uns echt gut tun. Ja, bis dahin auf jeden Fall, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Pauli schießt den Ball ins Tor, kein Schritt zurück, immer weiter vor, immer weiter, lass den Kopf nie hängen, du auf dem Rasen und wir auf den Rängen, gemeinsam sind wir stark, sie brechen uns nie, und jetzt alle zusammen, so lang wie noch nie.